Gut und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hab und Gael. Und bei mir der Mann, der bis eben noch gegessen hat, Mr. Hab.
Ja, was heißt gegessen? Es gab den klassischen Abendsnack und das war heute, weil sonst nichts Schnelles in der Wohnung rumlag, ein Apfel. Den habe ich mir allerdings schmecken lassen und bin jetzt voller Energie für den nächsten Podcast. Ja, es ist eine Weile her, ne? Wir haben momentan nicht ganz so die Regelmäßigkeiten im Rhythmus drin, den wir mit dem Anspruch, den wir eigentlich selber haben. Aber terminlich ist es halt manchmal einfach so. Bei mir persönlich gab es Krankheitsfälle, wo dann einfach die Zeit und die Motivation nicht ausreichend da gewesen ist. Und ja, jetzt bin ich aber umso glücklicher, dass wir es heute mal wieder geschafft haben. Wir haben einen Sack voll Themen.
Einiges, ja.
Und ja, es gibt einiges, ja. Es gibt so ein kleines Potpourri an aus allen möglichen, aus den bekannten Themen, aber immer wieder kleinere Themen, wo wir einfach mal besprechen wollen, was so passiert ist. Und deswegen wollen wir gar nicht allzu viel Zeit verschwenden. Wie fangen wir denn an?
Wir fangen heute an mit, würde ich sagen, ein bisschen Fußball-Talk, oder? Also so das Übliche, worauf die meisten bei uns immer richtig Bock haben. Wir haben ja jetzt ein bisschen Bundesliga-Saison hinter uns. Wir haben ja favorisierte Teams. Ja, so. Dementsprechend würde ich sagen, gehen wir da direkt rein. Denn, also ich blieb ja gerade auf Wolke 7. Dazu kommen wir, glaube ich, gleich. Aber einfach mal so ein bisschen die ersten Spieltage-Revue passieren lassen, so in der Bundesliga an sich. Was sind so aktuell die größten Überraschungen, was sind die größten Enttäuschungen und wie ist unser Gefühl aktuell? Und ja, ich sag mal, ich habe ja eben Konferenz geguckt wieder und bin eigentlich gefühlt up to date, außer jetzt bei dem Abendspiel. Wer spielt überhaupt?
Ja, also wir können ja mal ganz kurz, genau, das interessiert ja die Leute immer, wann wir eigentlich aufnehmen. Also es ist jetzt Samstag 20.37 Uhr, sprich wir haben den Bundesliga-Samstag rum, gerade eben war noch das Spiel Leipzig gegen Köln, klassische 6-0.
Für Köln.
Und für Köln, genau, nice. Oder für Leipzig. Die Fußballexperten dürfen da gerne ihre Überschätzung abgeben. Und was man ja so generell dazu sagen kann, dass man dieses Jahr vielleicht noch krasser wie sonst die Unterschiede zwischen den Top-Teams und den schwächeren Teams hat. Also wir haben, ich nehme jetzt hier einfach mal die vier einfach auch vom Marktwert her dominanten Teams in der Bundesliga, sprich Bayern, Leipzig, Dortmund und Leverkusen. Und man muss ja sagen, zumindest drei von diesen vier Teams hauen ja ihre Gegner momentan in einer gewissen Regelmäßigkeit relativ unschön vom Platz. Also wir haben richtig schönen Fußball, vor allem bei Leverkusen und bei Leipzig, muss man ja ehrlicherweise sagen. Sodass, ja, die haben einfach richtig gut eingekauft, eine richtig gute Transferphase hinter sich und spielen wirklich, wirklich schönen Fußball. Kann man ehrlicherweise schon sagen. Und ja, ich weiß es noch gar nicht, ich will jetzt noch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber punktemäßig hat man, sind die vier Teams alle noch oben mit dabei. Also witzigerweise ist es ja so, dass Bayern, Leipzig und Leverkusen bis letzte Woche, muss man sagen, alle nur gegenseitig sich Punkte abgenommen haben. Sonst haben sie alles gewonnen. Jetzt kam bei Leipzig allerdings letzte Woche das erste Mal noch ein Unentschieden gegen Bochum, glaube ich, dazu. Aber bis dahin waren die quasi alle flawless, außer in ihren Spielen gegeneinander. Und dann haben wir noch Dortmund da oben, die bisher den Umständen entsprechend, also zumindest gute Ergebnisse einfahren. Die Spielweise, über die rede ich dann nachher nochmal ein bisschen mehr. Aber zumindest punktemäßig ist man da noch voll im Soll. Punktgleich mit Bayern, 3 Punkte vor Leipzig. Ich rede jetzt, also zumindest, wenn man jetzt vom letzten Spieltag ausgeht, wie gesagt, jetzt hier haben noch nicht alle gespielt, aber ja, und nur punktemäßig nur hinter Leverkusen. Das heißt, punktemäßig ist man da im Soll und dann gibt es noch ein fünftes Team, das ich jetzt gar nicht so sehr thematisieren möchte. Einfach aus persönlicher Antipathie, aber vielleicht kannst du ja ein bisschen was dazu sagen. Du stehst ja dem ganzen Konstrukt etwas neutraler gegenüber.
Nee, ich finde Leipzig auch scheiße. Ich
Gute
glaube,
Wahl für
glaub,
dich.
ich weiß, worauf du anspielen willst. Nämlich auf den VfB Stuttgart. Würde ich jetzt mal so schätzen. Die aktuell noch auf Platz 3 stehen. Können auch von Dortmund auf Platz 4 verschoben werden. Aber haben jetzt schon so viele Siege, glaube ich, wie in der letzten Saison. Also Stuttgart-Fans sind, glaube ich, gerade ziemlich happy. Ja, ich glaube, man kann sich das so erklären. Man hat zum einen Top-Stürmer, wo ich fest von ausgegangen bin, dass der nicht mehr da ist, als ich meine Tipps abgegeben habe. Und sonst hätte ich sie vielleicht nicht auf Abstieg getippt, weiß ich nicht. Aber ja, man muss auch, glaube ich, dazu sagen, ja, sie spielen auch einen guten Fußball, sie spielen attraktiv, sie spielen nach vorne, die bauen sich eigentlich auch nicht hinten rein. Aber ich glaube, das Programm war jetzt auch doch recht dankbar. Also man hat schon gesehen, dass man beispielsweise gegen Vereine wie Leipzig und jetzt Hoffenheim, die ich jetzt wahrscheinlich auch dann eher in den Europa-Rank kategorisieren würde, dass die auf jeden Fall von der Qualität her dem VfB definitiv Probleme machen können. Ob das Spiel heute so ausgegangen wäre, wie es ist, wenn Guirassy dabei gewesen wäre, weiß ich nicht. Und hat sich da auch wieder gut verkauft. Aber es fällt halt auf, sage ich mal, dass diese Teams es schon bestrafen können, aber auch kleinere Teams im Endeffekt Fehler von Stuttgart ausnutzen konnten, die passiert sind. Stuttgart aber einfach auch offensiv eine solche Firepower gerade durch Guirassy hat oder hatte. Zumindest jetzt in den ersten Spielen, wie es jetzt weitergeht, müssen wir dann sehen, die da schon den Ausgleich gesorgt hat. Also es ist ein bisschen, kann man sich das vorstellen, wie damals Dortmund, auch als Klopp angefangen hat oder auch Liverpool. Ich meine, das ist nochmal ein ganz anderes Niveau, aber da war auch das Motto, wir fangen eh hinten zwei, drei Dinger, also versuchen wir halt mehr zu schießen. Das Prinzip sehe ich bei Stuttgart zum Teil auch. Taktisch bin ich da jetzt nicht so ganz drin. Also es ist jetzt kein Hurra-Hochrisikofußball, aber sind sich eben schon bewusst, dass eben hinten Defizite sind. Und das muss man eben offensiv abfangen. Da haben sie talentierte Spieler, die, finde ich, auch Spaß machen zuzusehen. Auch ein Führig, auch ein Undaf, glaube ich, heißt der ja, der jetzt heute gestartet hat, der jetzt heute unglücklich aussah. Aber
Ja.
da sind Spieler, die machen schon Spaß zuzusehen. Auch ein Silas, also
Silas.
ja, ich weiß gerade gar nicht mehr, gegen welchen Gegner, aber ich weiß, ich habe es in die Gruppe geschrieben, wo er halt noch reinzieht und dann noch im Sprint oder im vollen Lauf einen Schuss antäuscht, um dann sauber abzuschließen. Das war also krass, wirklich. Das muss man dann auch mal honorieren. Aber wie gesagt, es kommen jetzt noch schwerere Gegner. Sie werden auch noch gegen Bayern, gegen Leverkusen und auch Dortmund spielen müssen. Und ich glaube, dass das auch dann Gegner sind, wo sicherlich dann noch mal was abfällt, das Niveau. Ob auch dieses Scoring-Output jetzt weiter so geht, ist auch fraglich. Irgendwann wird man wahrscheinlich auch vom eigenen Talent eingeholt. Denn bei Verlaub, das ist jetzt nicht auf Platz 3. Aber ich denke, Stuttgart kann zufrieden sein, wenn man eine ruhige und gelassene Saison, glaube ich, spielt. Im Gegensatz zu Teams, wo wir dann später zu kommen. Wir gehen nämlich, habe ich jetzt spontan beschlossen, da auch ein bisschen deeper rein. Ja. Wir sind jetzt gerade oben und von der Tabellenspitze grüßt aktuell noch der FC Bayern. Das kann Bayer Leverkusen morgen ändern. Ich glaube, bevor ich jetzt mit Leverkusen anfange, vielleicht auch von dir in dem Fall, bist ja eher neutraler. Wie siehst du, was denkst du aktuell über Leverkusen? Glaubst du, das ist aktuell ein Overperformen? Glaubst du, das ist das, was die Mannschaft kann? Und wenn sie es kann, was glaubst du, ist möglich? Oder ist im Endeffekt nur Platz 2 möglich, wenn man jetzt auf die Bundesliga schaut?
Denke, der Grund, warum Leverkusen aktuell so stark performt, ist auch der Grund, was vielleicht das größte Risiko. Ja, Risiko ist vielleicht der falsche Begriff, aber vielleicht das größte Unsicherheitsfaktor ist. Ich meine, Leverkusen hat die mehr oder weniger die komplette Offensive neu gebaut, mit einem neuen Stürmer, mit Boniface, mit neuen Außenflügelspielern, wie zum Beispiel Grimaldo oder auch, hilf mir kurz,
Hofmann.
das noch Hoffmann und noch jemand. Na, gut, komm gerade nicht drauf. Egal. Und dann hast du natürlich einen Wirt, der letztes Jahr auch lange verletzt war, der jetzt eine komplette Vorbereitung spielen konnte, der wieder absolut wichtig geworden ist. Und was halt für mich auch überraschend ist, wie schnell diese Offensive gefruchtet hat bei Leverkusen. Die Defensive ist auch gut, ist auch sattelfest, aber vor allem die Offensive ist ja das, was aktuell für den Hurra-Fußball, den Leverkusen zeigt, steht. Und es ist halt die Frage, gibt es irgendwann oder wann kommt der Zeitpunkt, wo sich die Teams darauf einstellen können? Weil die Spieler sind alle mehr oder weniger unbekannt in der Bundesliga gewesen. Also ja, gut, Hofmann natürlich nicht, aber zumindest mal Grimaldo und Boniface. Und irgendwann kommt der Punkt, da weißt du vielleicht, wie die Spieler verteidigt werden können. Und dann ist die Frage, schaffen Sie da, das Ganze nochmal umzudrehen, ein neues System vielleicht zu entwickeln oder eine neue Ausrichtung? Wenn Sie das schaffen, bin ich der Meinung, weil Bayern dieses Jahr auch noch nicht in Regelmäßigkeit überzeugt, mich zumindest. Gut, man kann natürlich aus heutiger Sicht mal wieder sagen, dass sie da mal wieder den Gegner abgeschlachtet haben, aber
Gut, es war auch
Es
Darmstadt.
gab, es war auch Darmstadt und auch da stand es zur Halbzeit 0-0 und Bayern war dann in Überzahl. Nichtsdestotrotz gab es auch in der Saison schon einige Spiele, wo Bayern ja, Unsicherheiten gezeigt hat, defensiv nicht so sicher stand. Letzte Woche gegen Mainz hat man zwar 3-1 gewonnen, das war zwar dann standesgemäß und die Pflichtaufgabe. Aber Mainz hat gut mitgespielt, hätte durchaus Chancen gehabt, da was mitzunehmen, meiner Meinung nach. Und von den Spielen gab es schon ein paar. Ich meine, klar, sie haben die Spiele bisher alle gewonnen, aber sie haben auch zum Beispiel, was ja auch die Bayern immer ausgezeichnet hat, in wichtigen Spielen, wo es drauf ankommt. Dieses Jahr hatten sie jetzt drei absolute Top-Gegner, zweimal Leipzig und einmal Leverkusen. Leipzig einmal im Supercup, das kann man vielleicht noch als Testspiel abhaken, wo es dann die 3-0-Klatsche gab. Aber auch in den beiden Ligaspielen gegen Leipzig und Leverkusen, ja, hat man einfach gemerkt, dass Bayern da nicht das klar bessere Team war. Das waren beide Male unentschieden und wie ich es in Erinnerung habe, gegen Leverkusen war es auch völlig in Ordnung. Ich glaube, gegen Leipzig war man sogar eigentlich eher sch etwas schwächer.
Ich glaube auch.
Wobei man es auch natürlich trotzdem hinten raus Teile ihre Chancen hat, um das Spiel vielleicht zu gewinnen, aber da war Leipzig eigentlich das bessere Team über weite Strecken. Und deswegen sehe ich Bayern nicht so wackelig wie letztes Jahr. Da ist einfach zu viel intern auch passiert. Aber sie wirken trotzdem noch nicht so. Es ist mal, also ich habe immer noch so das Gefühl, dass Bayern irgendwas immer noch brodelt. Auch Tuchel, der ja auch als starker Mann bekannt ist, aber der auch immer unbequem ist, auch gegenüber den Leuten, die über ihn entscheiden, sage ich mal. Deswegen ist Bayern dieses Jahr, könnte ich mir vorstellen, dass sie wieder eine nicht ganz so starke Saison spielen. Und dementsprechend haben alle drei Teams Chancen, die Bayern dieses Jahr zu knacken. Stand jetzt ist Leverkusen auf jeden Fall der stärkste Konkurrent. Aber ja, und du wirst es mir verzeihen können, aber aus der Erfahrung traut man Leverkusen einfach nicht zu, dass sie diese Konstanz wirklich mal über eine ganze Saison halten können. Auch wenn ich sagen muss, dass momentan vieles da darauf hindeutet, auf jeden Fall.
Ja, also da gebe ich dir
Jetzt
schon recht. Ich glaube das auch nicht, dass sie das konstant halten.
kannst du mir aber noch, bevor du vielleicht ein bisschen was zu Leverkusen noch sagst, wenn du möchtest, aber deine Einschätzung geben zu Alonso. Glaubst du, oder was glaubst du, wie lange der noch in Leverkusen bleibt? Oder glaubst du, es könnte vielleicht für ihn auch so die eine Station sein, die er sich langfristig vorstellen kann?
Nee, der bleibt bis Ende des Jahres, bis Ende der Saison. Und dann geht er zu Real Madrid. Und dann hat sich das Thema Alonso in Leverkusen auch wieder erledigt. Ich denke, man kann froh sein, dass man das Risiko eingegangen ist, weil man muss schon sagen, ich glaube, es war schon ein Risiko dabei, weil man muss ja auch sagen, vorher war bei Real Sociedad B, also der zweiten Mannschaft von Real Sociedad, ich glaube, in der dritten Liga Spaniens. Man hat dran geglaubt und ich finde, das zahlt sich auch aus und die Früchte kann man auch gerade ernten. Man hat ihm jetzt, das hatte ich auch, glaube ich, bei unserer Saisonvorschau auch gesagt, man hat ihm eben auch einen Kader zusammengestellt, der ganz klar auf den Titel ausgelegt ist. Auf welchen ist halt eben die Frage am Ende des Tages. Ich denke, man schielt da eher Richtung DFB-Pokal oder Euroleague, aber die Liga wäre natürlich die Crème de la Crème, also würde ich eher nehmen als Euroleague. Oder DFB-Pokal, aber grundlegend würde ich erstmal jeden Titel nehmen. Ja, und dann mal schauen. Also, ich bin auch noch nie, ich bin immer skeptisch. Ich finde, das System von Alonso, das ist jetzt schon auch ein bisschen bekannter. Er war ja schließlich auch schon letzte Saison bei Bayer Leverkusen. Dementsprechend, die Liga weiß schon ein bisschen, was er spielen will. Das hat sich schon Ende letzter Saison abgezeichnet. Am Anfang ging es eben viel um defensive Stabilität. Sie sind defensiv immer noch anfällig. Ich habe aber nicht mehr das Gefühl, dass das so ein Hurra-Fußball ist, wie es in den letzten Jahren oft der Fall war. Also, dass man wirklich vorne die Tore machen muss. Man kriegt es schon in vielen Situationen, gerade zum Ende des Spiels hin, das Spiel auch über die Zeit zu bringen. Das war in den letzten Jahren nicht der Fall. Man hat eher diese Fehler in der ersten Halbzeit irgendwie nach 30 Minuten drin oder ja, 10 Minuten nach wieder Anpfiff zur zweiten Halbzeit, dann kommen diese Fehler, dass man eben noch Zeit hat, die zu korrigieren. Das gerade gegen Darmstadt beispielsweise, erste Halbzeit hat man den Ausgleich kassiert, man hat, glaube ich, gegen Heidenheim einen Ausgleich kassiert, hat aber dann das Spiel dennoch im Griff gehabt. Es gibt immer diese Phase im Spiel, in der Leverkusen sehr passiv ist. Die ist auch, glaube ich, aktuell noch, die ist nötig. Ich glaube, weil diese Intensität des Systems wahrscheinlich für 90 Minuten für die Spieler zu intensiv ist. Weil man vielleicht auch verhindern möchte, dass man am Ende so nochmal abkackt. Das war eben, ja, wie gesagt, in den letzten Jahren häufiger der Fall, dass hinten raus die Luft raus war und auch wenig Kreativität da war. Und das ist halt diese Saison ganz anders. Und ich nehme eine 10, 15-Minuten-Phase, in der die Mannschaft ein bisschen inaktiver ist und vielleicht ein Gegentor kriegt, eher, sodass sie im Endeffekt noch die Chance hat, das wieder gut zu machen und es aktuell immer tut, als dass es wie die letzten Jahre ist, dass die Mannschaft eigentlich gut spielt, aber die letzten 10 Minuten da irgendwie langsam die Luft rausgeht und oft eben die Konzentration oder die Sicherheit, gerade defensiv, war dann immer ein Problem. Also man hat viele Gegentore kassiert und Punkte liegen gelassen, auch aufgrund von dummen Fehlern. Und das ist in großen Fällen besser geworden. Dumme Fehler kann man nicht ganz abstellen. Die Häufigkeit wird besser und der Rest wird besser verteidigt. Außer Standards.
Standards, aber gefühlt gibt es immer zwei, drei Teams, die irgendwo im Mittelfeld oder hinten in der Liga, in der Tabelle sind, die verdammt stark nach Standard sind. Und der Rest der Liga ist es eigentlich nicht.
Ja, aber davon
Beziehungsweise schwach gegen
hatten wir ja
Standard.
welche, sage ich mal. Also wir hatten ja schon, Darmstadt war stark nach Standards. Ich glaube, Gladbach ist stark nach Standards und beide hat man wegrasiert. Also bei
Ja,
Gladbach bin ich
ja.
mir nicht so sicher, aber ich glaube, Heidenheim und Darmstadt waren zumindestens, ich glaube, bis heute noch. Bei Darmstadt weiß ich ja nicht, wie die sich sonst Tore rausspielen wollen außer Standards. Und bei Heidenheim, wenn man die Hälfte der Tore ist von besten Freistoß. Also, oder eine Ecke, die irgendwie dann kommt. Deswegen, die hat man dann schon aktuell zumindest dann auch da im Griff gehabt. Und da hatte ich das Gefühl, hat man auch bei Standardsituationen am besten verteidigt. Im Gegensatz zu den anderen Spielen, wo man dann die Standard-Gegentore gefressen hat.
Ja, nee.
Aber nee,
Ja,
mal
nee,
gucken.
auf jeden
Also ich bin, wie gesagt, ich bin auch skeptisch, aber das ist auch, glaube ich, einfach, ich bin es nicht gewohnt, Fan von etwas zu sein, was irgendwie eine Chance hat, einen Titel zu holen. Also mein einziger Titel als Fan ist, mit der Nico Rosberg mal Weltmeister wurde. Und der hat danach seine Karriere beendet. Way! Also nicht so die besten Erinnerungen daran. Ja, ich bin down for it. Also ich meine, ich hatte jetzt ein paar Pokalfinals mit Freiburg oder zumindest eins. Ich glaube, zwei waren es. Da wäre es vielleicht mal möglich gewesen. Aber ansonsten, also wenn diese Saison nichts geht, dann also kann ich hoffen, dass irgendwie in der NFL aus Versehen mal was passiert. Oder ja, muss ich mir dann bei Formel 1 mal einen Fahrer suchen, der auch eine Chance auf einen Titel hat, damit ich endlich mal glücklich sein kann.
das Glück verdient. Ja, aber dieses Jahr gebe ich dir recht. Was mir noch eingefallen ist, was natürlich auch immer eine Sache ist, in der Bayern einfach stärker ist, aufgrund einfach ihrer finanziellen Möglichkeiten, ist die Breite des Kaders. Also Verletzungspech kann Bayern einfach besser kompensieren wie der Rest der Liga,
Aber das sehe ich aber zum
natürlich.
Beispiel dieses Jahr anders. Da sehe ich sowohl Leipzig als auch Leverkusen mit einer besseren Breite oder Tiefe.
Darauf wollte ich nämlich hinaus.
Ach so, sorry.
Ja, das ist gut. Ich wollte bei Dortmund nämlich auch nochmal drauf ansprechen. Die hatten die letzten Jahre eigentlich auch immer gute Ersatzspieler. Dieses Jahr ist der Kader extrem auf Kante genäht. Und ich sehe aber auch bei Bayern dieses Jahr tatsächlich teilweise aus, ja, oder auch hauptsächlich aus eigenem Versäumnis. Das Problem, dass da gewisse Positionen, wir hatten jetzt ja dieses Jahr schon die Innenverteidigerproblematik,
Ja.
sind ja eigentlich händeringend auf der Suche nach irgendeinem vereinslosen Spieler. Das
Ja
ist ja
gut, aber das hat
eigentlich
sich im Winter aber wieder erledigt.
ja, aber bis zum Winter ist es noch ein bisschen
Ja.
und also es ist ja eigentlich ein Armutszeugnis, dass Bayern tatsächlich drüber nachdenkt, Spieler wie Sokratis oder Boateng nochmal. Ja, also, dass die Vereinslos, also, du weißt, was ich meine.
Ja, also ich glaube, das zeugt schon dazu, dass da definitiv was fehlt. Aber ich
Bei der
denke.
Rechtsverteidigerposition haben sie jetzt genau das gleiche Problem, auch aus eigenem Versäumnis. Leverkusen freut sich über Star wie heißt er?
Stanisic?
Stanisic, während Bayern jetzt mit einem politisch kritischen Thema sich auseinandersetzen muss und da eigentlich vielleicht böse Zungen sagen, sportliche Entscheidung getroffen werden muss über einer werteorientierten. Gut, ist natürlich, kann man davor nicht wissen, aber wenn man
Gut,
nun
sie
einen
wollten
Rechtsverteidiger in die
Boateng
Saison
holen. Also
holt.
ich glaube, wie sehr wir hier jetzt Ethik und Werte mit einberechnen bei der Kaderplanung beim FC Bayern, ist jetzt, glaube ich, jedem selbst überlassen.
Ja, ich meine,
Man hat, glaube ich,
theoretisch
einfach
hast du
nicht
jetzt schon
damit
zweimal dieses Jahr
gerechnet.
das
Ja,
Problem.
genau. Und man hat, glaube ich, also generell ist das ein Thema, was bei manchen im Fußball, glaube ich, eins ist und bei manchen nicht. Ich glaube, die Bayern haben sich gerade bei der Boateng-Sache ein bisschen vertan, weil sie doch nicht damit gerechnet haben, dass so viel Gegenwind kommt aus der Fanszene. Und der kam dann aber auch. Das hat
Ja.
Bayer Dortmund beispielsweise auch nicht aufgehalten, wenn wir an Mecha denken. Also, ja, das ist immer die Abwägung. Es ist schön, wenn man sich das, glaube ich, auch leisten kann. Ich denke aber auch, dass der FC Bayern möglicherweise langfristig eben das Problem auch lösen wird. Man kann es vielleicht nicht kurzfristig lösen. Und das ist, ja, glaube ich, ein Thema, was Bayern weniger beschäftigen wird. Ich glaube, dass tatsächlich, dass auch solche Themen, solche Sachen, die werden bis zur Wintertransferperiode vielleicht eins sein und danach, wenn die Bayern dann nicht komplett dämlich sind, wofür ich sie mal nicht halte, dann gelöst sind. Wir werden es sehen. Und ja, wenn sie dann doch doof sind, dann können wir vielleicht doch hoffen, dass mal jemand anders Meister wird als Bayern, weil wir, also ich habe eigentlich damit abgeschlossen, nachdem Dortmund gestern komplett weg war. Oh ja. Das wünsche ich mir. Zum Abschluss würde ich mir jetzt mit dir aber nochmal, bevor wir jetzt nur noch über die Top-Teams reden, wir haben ja noch ein bisschen was. So die untere Hälfte der Tabelle. Ich glaube, wir brauchen hier jetzt nicht hier über Euroleague und Mittelfeld reden. Also, ich glaube, das brauchen wir nicht. Aber aktuell eine Einschätzung: Hast du aktuell ein Sorgenkind, wo du sagst, da hast du Sorge, dass die unten reinrutschen? Und steht deine Abstiegsprognose außer Stuttgart noch? Oder hat sich da aktuell einiges geändert?
Du musst mir nochmal ganz kurz auf die Sprünge helfen, wen ich denn als Absteiger gesehen habe.
Jetzt mache ich mir
Also,
die
ich weiß noch,
PowerPoint
ich
aus und
hatte.
System suchen. I try.
Genau, du guckst mal, währenddessen sage ich aber schon mal, wer tatsächlich dieses Jahr große Probleme kriegen wird. Weil es ist so, dass ich bei, also, man muss sagen, dass die Tabelle gerade unten unfassbar eng ist. Also, Teams wie, also Darmstadt oder Heidenheim, die beiden Aufsteiger, wirken momentan fast schon unproblematisch, weil sie irgendwie 13. und 14. sind, haben aber ehrlicherweise einen Punkt auf Platz 17, oder zwei, auswendig weiß ich es gerade nicht. Also es gibt drei Teams, ich glaube, es sind auch die drei letzten in der Liga, wo aber auch die größten Sorgenkinder sind. Ich fange mal an mit dem vielleicht unpopulärsten. Also, wer Riesenprobleme hat und ich glaube, die auch nicht so schnell abstellen kann, wird Union Berlin sein. Union hat in den letzten Jahren ja quasi konsequent overperformed, hat sich auf ihren Fußball aber halt auch, hat sich mit dem Fußball aber auch committed, nicht schön spielen, defensiv stabil stehen, und offensiv eine unfassbare Effizienz an den Tag gelegt.
Na, das
Jetzt haben
Ziel
sie dieses Jahr.
war ja quasi, sag ich mal, Fußball zerstören.
Genau, also sie waren ja das Team, was eigentlich, also auf jeden Fall mit Abstand am meisten overperformed hat, wenn man sich einfach Daten ansieht, wie viel Tore hätte man eigentlich schießen müssen, wie viel Gegentore hätte man eigentlich kriegen müssen und so. Das war auf jeden Fall das Team, wo alles am meisten auseinandergekläfft hat. Und was sie jetzt dieses Jahr in der Transferphase gemacht haben, ist, sie wollten ihren Fußball ändern. Ein Stück weit auch verständlich. Ich meine, man spielt das Champions League und man möchte. Und ich fand es ja, muss ich ja sagen, eigentlich sympathisch, dass man gesagt hat, okay, man committet sich jetzt damit und man holt sich den einen oder anderen Spieler. Der dann auch für einfach ein anderes Regal ist für Union Berlin. Sprich, Volland, Gosens, Bonucci, der Fofana von Chelsea, ne? Und jetzt ist es aber so, sie haben in der Liga eigentlich gut gestartet, 6 Punkte aus den ersten 2 Spielen. Man dachte, es geht schon wieder so weiter. Jetzt ist der 10. Spieltag für Union Berlin zumindest schon rum. Sie haben immer noch 6 Punkte. Sprich, 8 Niederlagen in der Bundesliga am Stück. In der Champions League 3 Niederlagen, wobei man sagen muss, alle drei eigentlich echt bitter.
Sieben
Also da haben
Niederlagen in
sich
der
eigentlich
Bundesliga, wir haben
Spieler.
9 Spiele.
9 Spiele, okay,
Ja.
7 Niederlagen in Folge. Ja, also ich gucke auch nochmal, ich glaube, sie hatten nach 2 Spielen 6 Punkte. Vielleicht auch nach drei, aber ich glaube, die ersten beiden haben
Und
sie
wir haben auf
gewonnen.
jeden Fall 10 Spiele in den Folge jetzt verloren, glaube ich. Insgesamt. Wettbewerbsübergreifend.
Ja, passt 7. 7 Liga plus 3 Champions League, genau. In der Champions League muss man sagen, haben sie sich eigentlich gut verkauft, aber da war es auch eher wieder dieses Zerstörerische. Also gegen Real erst in der Nachspielzeit das 0-1 kassiert, gegen Neapel wohl, was man gelesen hat, eigentlich sogar das bessere Team gewesen.
Ja gut, das war halt kein Fußballspiel wieder.
Gegen
Also, und weil du halt wusstest, dass das ist, was Union möchte, denkt man, Union war das bessere Thema. Ich glaube, die waren einfach beide nicht existent auf dem Platz. Also es war ja eine Chance für Neapel und 1-0 und damit war es das. Ich glaube, Union hatte nicht wirklich eine Chance.
Ja. Und was man halt jetzt merkt, ist zum einen, in der Bundesliga sieht jetzt halt kein Team mehr ein, dass sie unbedingt das, also Union hat ja immer gesagt, macht ihr mal Gegner, mach du mal das Spiel, wir wollen nicht. Jetzt ist man aber Champions League-Teilnehmer, war letztes Jahr Vierter, hat die letzten Jahre eigentlich immer gut gespielt, vor 2 Jahren Europa League und so. Und jetzt sagen sich die anderen Teams, hey, wir haben keinen Bock mehr, aber euch immer in die Falle reinzutappen, macht ihr mal. Und mit den Anlagen, mit den Spielern, die man jetzt geholt hat, ist ja die Möglichkeit oder ist ja der Wille dazu eigentlich auch ein Stück weit da. Das fällt ihnen momentan halt auf die Füße.
Aber
Und ich sehe die,
ja,
ja,
sorry, sag du erst, dann sage ich meinen Punkt.
genau, ich sehe halt die Gefahr, dass man sich da ein bisschen vertan hat mit dem Ganzen. Ich glaube, es könnte halt auch sein, dass das Ganze wirtschaftlich, dass das Geld, was man sich für die Champions League jetzt eigentlich verdient, ein gutes Stück davon auch wieder wegfließt für die Gehälter, für die neuen Spieler, die man geholt hat. Und ich glaube, und das finde ich ja eigentlich sympathisch, man wird auch relativ lange mit Urs Fischer zusammenarbeiten, auch wenn die Interviews schon in eine andere Richtung gehen, glaube ich, der hat trotzdem noch einiges an Kredit. Aber jetzt auch ein Spiel wie heute, letzte Woche gegen Stuttgart, wo man 3-0 verliert, oder heute auch 2-0 gegen Bremen, das ist halt einfach die letzten Jahre nicht passiert. Man hat sich nicht so abschießen lassen. Und ich glaube, dass man jetzt quasi noch ein paar Spiele verliert, dann gewinnt man nochmal 2-3, nochmal ein bisschen Ruhe, und da hat man aber nach der Hinrunde vielleicht 13, 14, 15 Punkte. Irgendwann greifen dann die Mechanismen, wie man so schön sagt. Dann wird ein neuer Trainer verpflichtet und ich glaube, das könnte Union Berlin tatsächlich. Also ich glaube, die werden bis zum Schluss im Abstiegskampf stecken, tatsächlich. Das ist meine Meinung. Das hat mir heute auch die Niederlage gegen Bremen endgültig gezeigt, weil Bremen ist ein Team, was auch keine leichte Saison vor sich hat. Aber auch da ist man, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber Ergebnis reicht mir im Endeffekt. Wieder kein Tor geschossen, wieder zwei kassiert.
War auch verdienter Sieg für Bremen.
Ja.
Also.
Deswegen, und die anderen beiden, zu den anderen beiden will ich jetzt nur weniger sagen. Ich glaube außerdem, dass
Lass uns mal
das
kurz
meiste
bei Union
rauskommt.
bleiben, weil da habe ich generell oder beziehungsweise ich mache gleich einen Punkt zu einem anderen. Wir müssen nicht jeden einzelnen Verein durchsprechen, das können wir in der Winterpause machen, würde ich sagen. Eigentlich
Machen
habe
wir
ich
auch.
nämlich, glaub ich, gedacht, dass du auf Union Berlin zu sprechen kommst. Ist auch aktuell die Enttäuschung der Saison, wenn man so nimmt. Ich finde aber, daran ist etwas an Union und am Tabellenletzten, nämlich Mainz 04, 05, Mainz 04, Mainz 05 sieht man oder sehe ich aktuell einen Trend. Und zwar Union Berlin versucht, also klar, sie haben eingekauft, als ein bisschen auch vielleicht mit der Ambition, das Spiel machen zu wollen. Sie haben auch ein bisschen umgestellt. Aber ich sehe in den Union Berlin-Spielen nicht Union Berlin das Spiel machen. Da kommt nicht viel bei rum. Und eine andere Mannschaft, die letztes Jahr eben dadurch bestochen hat, genauso wie Union zu sagen, in egal welcher Lebenslage, oh ja, macht ihr mal. Also ich meine, das Spiel Union Berlin gegen Mainz 05, das war das Grausigste, was du dir hättest angucken können. Da wurden gefühlt die Bälle immer weiter langgeschlagen, weil keiner den Ball haben wollte. Mainz ist genauso wie Union eine Mannschaft, die eigentlich nur eiskalt sein will. Und gerade, dass diese beiden Mannschaften so auch hinter ihrer letzten Saison herlaufen. Bei Mainz muss man auch sagen, sie waren nah am europäischen Geschäft dran. Sie waren gesichert im Mittelfeld, ist auch was, was man immer noch erreichen könnte. Aber auch da, man hat schon 24 Gegentore kassiert. Man ist auf dem letzten Tabellenplatz mit 3 Punkten. Und das System funktioniert nicht mehr. Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaften aktuell einen Weg gefunden haben, genau diese Spielart auszuhebeln. Und ich bin gespannt, ob sowohl Union als auch Mainz eine Antwort finden werden. Bochum ist ja eine Mannschaft, die, glaube ich, auch nicht die Mittel hat, eine Antwort zu finden. Die müssen es auf Krampf versuchen, aber die werden dreckig sein und unangenehm. Heidenheim Darmstadt als Aufsteiger bin ich gespannt. Köln, da können wir vielleicht irgendwann mal über den Trainer sprechen. Ich bin eigentlich ein riesen Steffen Baumgart-Fan, aber obwohl ich finde, dass der Trainer sehr gut zum FC Köln passt, kann ich mir vorstellen, dass Steffen Baumgart gerade Kölns größtes Problem ist. Und ja, bin gespannt. Also wie gesagt, Union Berlin, Mainz sind zwei Teams. Ich kann mir bei beiden vorstellen, dass sie Lösungen finden werden. Bei Union eigentlich sogar noch eher. Also es kann auch sein, dass irgendwann kommt dieser eine Sieg und dann funktioniert das wieder. Dann besinnt man sich wieder darauf und dann läuft es wieder. Dann holt man zumindest auch mal hier und da ein Unentschieden, verliert nicht jedes Spiel und dann sieht die Welt schon anders aus. Und von der Qualität muss man natürlich auch sagen, dass Union da leider, in meinen Augen, leider über Bremen steht. Aber auch über Heidenheim, Darmstadt, Bochum, Köln und Mainz. Und wenn wir da drüber gucken, mit Gladbach können sie es aufnehmen oder auch besser. Und Augsburg, ja, die haben jetzt zwei Spiele gewonnen, aber die müssen wir ja auch noch da unten mit reinrechnen. Daher, ja, ich würde sagen, es wird auf jeden Fall noch spannend. Wir haben einige Teams, die da mit reinrutschen. Ich drücke Bremen die Daumen, dass sie es nicht tun. Ich sehe da aber aus verschiedenen Gründen auch sehr viele Probleme, gerade defensiv. Das habe ich ja trotzdem fast jedes Team durchgesprochen, ne? Scheiß Juli.
Ja, man
Wir
weiß
haben
reden
Gladbach.
kommt
Gladbach haben
nicht.
wir rausgelassen, das passt. So. Ich wollte eigentlich
Ja,
nur was zu Mainz
stimmt.
sagen, dann gehe ich trotzdem nochmal alle durch, ist egal. Hast du noch was zur Bundesliga oder machen wir hier kurz den Stempel drauf? Also sonst wird das wieder überlänger.
Ja, 5 Sätze noch zum BVB. Ja, also sie verfolgen ja dieses Jahr ein bisschen anderes Konzept. Sie wollen diese defensive Instabilität auskriegen, zu Lasten der Offensive. Das heißt, man presst nicht immer so, man presst nicht so riskant, oder beziehungsweise macht es dann halt immer nur phasenweise. Und hat dieses Jahr auch schon 5-0 gespielt. Ist also wettbewerbsübergreifend, muss man sagen. Lustigerweise waren diese 5 Spiele fast alles 1-0. Also es waren 3, 4 1-0 und 1-0. Das heißt, immer wenn man musste, hat man quasi, immer wenn man das Gefühl hatte, okay, ein Tor reicht heute, hat uns auch dabei belassen. Nee, Spaß. Ich traue dem Ganzen nicht. Ich habe Spiele gesehen, wo Dortmund trotzdem wieder ein altes Muster gefallen ist. Wo man dann nach einem Gegentor oder nachdem der Gegner Druck gemacht hat, es nicht geschafft hat. Und da ist es egal, ob der Gegner FC Saarbrücken ist oder Manchester City, übertrieben gesagt. Es ist besser geworden, aber trotzdem wird Dortmund auch dieses Jahr wieder diese Phasen haben, wo sie gefühlt sich von Kleinigkeiten komplett verunsichern lassen. Aber sie werden weniger. Deswegen habe ich sie auch, sehe ich sie auch als Nummer 4 dieses Jahr, also als unwahrscheinlichsten Bayern-Gegner. Aber die Saison ist noch gut und wie gesagt, von Ergebnissen her passt es bisher und vielleicht wird das System ja noch weiterentwickelt und man kann da optimistischer sein. Bisher ist es aber momentan tatsächlich. Sind sie mit der Punktzahl, die sie haben, gut bedient und mal schauen. Aber zu viel will ich da auch nicht zu sagen. Deswegen, ich bin glücklich mit der Situation, wie es ist, aber es ist noch nicht alles. Also sie sind defensiv noch nicht so sicher, wie sie da teilweise dargestellt werden. Meiner Meinung nach.
Hat man gegen Heidenheim gesehen. Nee.
Heidenheim, Union.
Ja, Union hat man ja zumindest noch gewonnen. Ich denke, Dortmund
Hat man
aktuell
gewonnen?
ist, man ist souverän im Auftreten. Das ist jetzt selten, finde ich, der Fall, dass man unverdient gewinnt. Eigentlich gewinnt man immer verdient. Und auch da, sie bringen zumindest die Ergebnisse nach Hause. Genauso wie bei Leverkusen. Da ist jetzt vielleicht noch Luft nach oben, was das Tore-Schießen angeht, aber solange die Defensive steht, ist das ja ganz gut. In der Champions League hat man ja generell außer gegen Newcastle keinen Bock mitzuspielen. Von daher, schauen wir mal. Also das Auftreten in der Champions League war ja peinlich. Aber dann lasse ich dich ja so gar nicht kontern. Machen wir die Akte Bundesliga zu und starten die Akte Formel 1. Und da wir jetzt schon bei 40 Minuten ungefähr sind, denke ich, wir hatten auch überlegt, es gibt ja bei Audi aktuelle Entwicklungen, über die man sprechen kann. Das würde ich sagen, machen wir im nächsten Podcast, schreiben wir uns auf die Agenda. Wir hatten auch überlegt, ein bisschen über die Saison an sich zu reden. Aber auch da, ja, wir haben jetzt nur noch einen Grand Prix, wir haben danach noch einen Grand Prix. Warten wir die beiden Grand Prix nochmal ab. Dann haben wir noch zwei Rennen. Und dann gibt es eh irgendwann die große Saison-Review. Also auch da werden wir dann im Detail drüber sprechen. Aber es ist ja jetzt auch etwas vor ein paar Wochen durch die Medien gegeistert, nämlich dass die FIA dem Automobil- oder dem Motorsportkonzern Andretti grünes Licht für die Formel 1 gegeben hat. Und jetzt geht es natürlich los. Also zum einen ist es immer noch nicht fix, dass Andretti in der Formel 1 fährt, denn dafür fehlt noch ein kommerzieller Vertrag. Der muss mit der Formel 1 an sich abgeschlossen werden, also mit Liberty Media. Und Liberty Media ist natürlich daran interessiert, dass die Teams irgendwo glücklich sind. Die Teams haben jetzt grundlegend direkt keinen Einfluss oder keine direkte Abstimmung, ob sie es möchten oder nicht. Weil man hört ja auch immer wieder, die Teams sind dagegen. Aber was das heißt, da werden wir jetzt mal kurz drüber reden. Aber bevor wir über die Probleme reden, das ist, glaube ich, bekannt, dass ich Bock auf mehrere Teams in der Formel 1 habe. Von mir aus können es auch noch mehr werden. Andretti finde ich geil. Wie stehst du dazu? Hast du mit Andretti schon Berührungspunkte oder sagt dir das generell? Ich sag mal, sagt dir das was? Weil mir hat es lange nichts gesagt, bis ich mich da mal ein bisschen mit IndyCar
Ja, das
beschäftigt habe.
wahrscheinlich weißt du mehr wie ich. Ich weiß nur, generell gab es, glaube ich, mal einen Formel 1 Fahrer, Andretti, der auch Weltmeister geworden
Das
ist.
ist auch Michael Andretti.
Mindestens. Genau. Ja, genau. Also, und der Andretti, genau, der auch mal Weltmeister wurde, der ist quasi der Schirmherr. Ich weiß nicht, in welcher Form, das kannst du jetzt dann gleich sagen. Es ist ja also Teambesitzer heißt ja, ist ja deswegen noch kein Motorenhersteller und ist auch noch kein, keine Ahnung. Daher ist natürlich die Frage, in welcher Form will man auftreten? Man wird als Kundenteam, aber welches Werk will quasi den Motor dafür stellen? Und was ich über Andretti weiß, ist, dass sie halt neue Sponsoren mitbringen würden, mutmaßlich. Und zwar sind das, glaube ich, was man immer so hört, sind so diese Luxusmarken. Also ich glaube, Hugo Boss ist einer davon. Also ich glaube noch eine Uhrenmarke, kann das sein? Ist Rolex? Weiß ich
Keine
gar nicht
Ahnung, ich
genau.
meine, Rolex ist doch sowieso schon Sponsor bei der Formel 1.
Ja, stimmt eigentlich.
Also ich weiß, dass sie mit Cadillac
Ja.
zusammenarbeiten wollen. Cadillac hält das gerade unter der Hand, weil die in den USA eine Gewerkschaftsklage am Arsch haben, wo es um Gelder und so weiter geht. Und da passt es nicht, wenn man Milliarden in ein F1-Projekt investiert. Aber nee, Cadillac würden sie mitbringen. Genau. Ich habe ja noch mehrere Bewerber, die wurden abgelehnt. Aus verschiedenen Gründen.
Und
Schätze mal auch zu Recht.
generell muss man erstmal, bevor ich lass dich gleich, weil du kannst, wie gesagt, deutlich mehr dazu sagen. Aber was ja erstmal für die Teams, wie gesagt, es gilt jetzt, es ist jetzt der Stand, dass quasi, also gab ein Pool von potenziellen Teambesitzern, die sich dafür beworben haben. Andretti ist das Einzige, was jetzt quasi in diesen weiteren Prozess kommt. Und
Genau.
jetzt hast du recht, jetzt geben quasi die Teams werden jetzt nach ihrer Meinung dazu gefragt, haben aber kein Stimmrecht. Und jetzt ist es so, dass neue Sponsoren erstmal gut für alle ist. Also für Liberty Media natürlich, aber auch für die Teams, weil je mehr Sponsoren da reinkommen, desto mehr Geld landet im Pool, was an die Teams ausgeschüttet wird.
Ja, also mit den
So, das ist
Sponsoren,
aber
das
auch
ist ja
recht
quasi
großer.
ein Lösungsansatz. Da stoppe ich dich mal ganz kurz. Aktuell, also ich habe zumindest bisher nichts davon gelesen, dass Andretti Sponsoren bestätigt hat. Und aktuell muss ich auch sagen, die Teams werden nicht gefragt, ob sie Bock auf Andretti haben. Die Teams haben eine Meinung und die Teams stehen da ganz klar. Und es geht um den Einstieg 2026, soweit ich weiß, also für Andretti. Weil 2025 wäre zu schnell. 2025 wäre eigentlich das Ideale für Andretti. Denn das hängt damit zusammen, warum sind die Teams dagegen? Weil an sich kann man ja sagen, 11. Team, das ist eigentlich ja grundlegend für alle gut. Es ist ein Team mehr, ist es vielleicht ein Grund einzuschalten, vielleicht für die Amerikaner, weil Haas ist ja eigentlich kein richtiger amerikanischer Rennstall. Sie vermarkten sich als amerikanischer Rennstall, sitzen aber in Europa. Andretti würde in den USA sitzen. Die Streckenbetreiber hätten sogar noch eher Kosten davon. Das heißt, Streckenbetreiber wären eher dagegen, wobei da muss man sagen, ich glaube, in den Regularien steht, dass es bis zu 13 Rennställe in der Formel 1 geben kann. Dann sollte man vielleicht auch Strecken bauen, die dann so funktionieren. Einzige, was ich vielleicht daraus nehmen würde, wäre Monaco. Ja, aber die Streckenbetreiber haben jetzt nicht so viel davon. Die Teams haben jetzt auch vielleicht nicht so viel davon. Die Formel 1, also Liberty Media, durch die Möglichkeit eben, ja, den amerikanischen Markt mehr zu erschließen, kommen auch aus den USA, haben auch sicherlich ein ja, einen großen Wunsch danach, ein richtig amerikanisches Team zu haben. Aber grundlegend, schwarz auf weiß, profitieren sie jetzt auch nicht direkt davon, dass Andretti einfach mitfährt. Denn, wie gesagt, die Streckenbetreiber, die bezahlen jetzt nicht mehr Geld an die Formel 1, weil ein 11. Team mitfährt. Doch wenn du zum Grand Prix fährst, bezahlst du jetzt vielleicht auch nicht 20 Euro mehr für dein Ticket, weil ein 11. Team mitfährt. Also, es gibt da jetzt auch keinen direkten Nutzen in Form von Cash für die Formel 1. Und Cash ist natürlich immer das Wichtigste in der Formel 1. Die Teams, die sind entsprechend ihrer Position nur anhand des Concord Agreements irgendwie fähig, sage ich jetzt mal, dagegen was zu unternehmen, in Anführungszeichen, oder ihre Wünsche dort zu äußern. Im Concord Agreement ist festgeschrieben, dass ein Rennstall, der in die Formel 1 einsteigen möchte, 200 Millionen Euro Startgeld an alle Teams zahlen muss. Also nicht pro Team, sondern insgesamt. Das kommt daher, auch wir machen jetzt einen kurzen Finance-Exkurs, wird vielleicht ein bisschen trocken. Ich hoffe, ihr habt was zu trinken dabei. Das kommt daher, dass die Formel 1 den Teams pro Jahr umgerechnet 1 Milliarde Dollar sind es, glaube ich, ausschüttet an Gewinn. Also Gewinnbeteiligung der Teams liegt bei 1 Milliarde. Die wird natürlich durch 10 geteilt. Der erste kriegt was mehr, der zweite was weniger. Pipapo, dies, das, Ananas. Wir können uns, glaube ich, alle ungefähr auf 100 Millionen ja, für ein Team pro Jahr, sage ich mal, ja, vorstellen. So. Jetzt möchte Andretti mitmachen. Das heißt, der Topf bleibt gleich, es sei denn, die Formel 1 verdient natürlich durch Andretti auf einmal viel mehr. Aber er muss durch 11 geteilt werden. Das heißt, anstelle von 100 Millionen erhält dann jedes Team eben diese Batzen weniger. Muss ich mal kurz rechnen, weil ich bin schlecht im Kopfrechnen. Das bringt mir mal gar nichts hier. Kriegen im Endeffekt dann nur 90 Millionen. So. Kriegen wir auch mal hin hier. Eine Fresse, rechnen mit Juli. Ey. So, kriegen ungefähr 90 Millionen. Das sind ja 10 Millionen weniger. Wenn wir jetzt rechnen mit den 200 Millionen, ist das ungefähr 3 Jahre Kompensation für die Teams. Deswegen gibt es diese 200 Millionen. Also die sagen quasi, du als neues Team bezahlst 200 Millionen an alle von uns zusammen, damit du mitmachen darfst. Das war der ursprüngliche Punkt. Das Concord Agreement, was aber festgelegt wurde, ist ja jetzt schon ein bisschen her. Das neue wird jetzt, glaube ich, für 2026 dann auch fällig sein. Sagen aber die Teams mittlerweile, Moment mal, das, was ja damals gerechnet wurde, stimmt gar nicht mehr. Denn zum einen ist der Wert eines Teams viel höher. Der liegt ungefähr bei 1 Milliarde. Auf den Wert kommen wir nachher auch nochmal. Und zum anderen, und das muss man den Teams recht geben, sind sie auch durch die Scheiße gegangen für die Formel 1. Denn in Corona-Jahren sind alle Teams dabei geblieben und haben dick Minus gemacht. Dass jetzt natürlich Leute kommen, wenn der Kuchen schön rosig aussieht, ist ja klar. Jetzt, sag ich mal, ist der Beef so ein kleines bisschen oder das politische Geschacher dahinter, was denn jetzt Andretti wirklich zahlen müsste, um in die Formel 1 zu kommen? Wie gesagt, die Teams haben kein Stimmrecht, ob sie reinkommen. Es geht dann nur um die Formel 1. Teams sagen, also ursprüngliche Forderung für 2026, glaube ich, was ja dann auch für Andretti drin wäre, sind 600 Millionen gewesen, die ich jetzt als letztes gelesen habe. Das wären 8,3 Jahre, also ein bisschen mehr als 8 Jahre Kompensation eben des Verlustes, den die Teams machen würden. Und manche andere Teams sagen, ja, es ist ja, also wenn jetzt einer uns kaufen möchte, dann kostet das denjenigen ja 1 Milliarde. Also warum sollte das einem Neuling weniger kosten, als ein Team zu kaufen? Das ist die Argumentation, die dahinter steht. Deswegen schwirren im Moment diese Summen von 600 Millionen bis 1 Milliarde im Raum, die Andretti möglicherweise zahlen müsste, um überhaupt teilnehmen zu dürfen. Also um eben die kommerziellen Rechte zu bekommen. Das heißt, dass sie eben auch im TV zu sehen sein dürften. Und ja, da gibt es natürlich, ich sag mal, das ist eine Standpunktsache, denn ich sag mal so, diese Argumentation, warum sollte es günstiger sein, neu reinzukommen, ja, du musst ja auch noch ordentlich viel mehr entwickeln und du musst ja eine komplette Fabrik aufbauen. Also, ne? Das gehört ja auch nochmal mit dazu. Während bei der 1 Milliarde pro Team natürlich die Fabrik schon alles mit drin ist. Aber ich sag mal, ich glaube, so weit können wir da alle folgen, dass jeder ja seinen Standpunkt hat. Um das Ganze jetzt noch komplett kompliziert zu machen, damit auch niemand mehr mitkommt, ist da aber auch die Europäische Union tatsächlich noch ein Faktor, denn da gibt es das sogenannte Antikartellgesetz, oder ich weiß nicht, ob es bei der Union auch so heißt, aber es geht in die Richtung des deutschen Kartellgesetzes. Und da ist natürlich ganz klar festgeschrieben, dass solche Hürden in einer solchen Höhe nicht zulässig sind. Und dementsprechend, da die meisten Teams in Europa sind, pipapo, dies das Ananas, wird das nur eine richtige Schlammschlacht, glaube ich. Also wir können uns, glaube ich, in den nächsten Wochen auf so einiges freuen. Und ich hoffe wirklich sehr, dass Andretti in die Formel 1 kommt, denn ich hätte Bock drauf. Bist du eigentlich bis hierhin mitgekommen oder habe ich komplett schlecht erklärt? Muss ich nochmal anfangen?
Also ich hab's gut verstanden, was
gut, das vielleicht war meine Sorge.
was aber, glaube ich, noch nicht so ganz rausgekommen ist für die meisten, ist, es ist halt tatsächlich so, dass die Formel 1 für die Teams jahrzehntelang eigentlich historisch trotzdem immer ein Verlustgeschäft war. Also
ja, gerade, also kurz vor Corona, glaube ich, wurde es ein Plusgeschäft. So ein bisschen, und in der Corona-Zeit ist es natürlich
aber auch wieder auch erst, weil damals der Budget Cap eingeführt wurde. Damals, als die Teams quasi so viel ausgeben konnten, wie sie wollten.
Ja, auf jeden Fall.
War es natürlich so, dass man halt quasi dass die Teams immer mehr Geld reingepumpt haben, um irgendwie konkurrenzfähig zu sein oder halt besser zu sein wie die anderen. Und erst durch diese Budget-Cap-Regelung sind die Teams ja dazu gezwungen oder angehalten, mit einem vordefinierten Maximalbudget auszukommen. Und das ist meiner Meinung nach jetzt auch jetzt ein paar Jahre später kann man es ja bewerten, ist das trotzdem Segen für die Formel 1 gewesen. Gut, dass es gekommen ist. Und dadurch konnte die Formel 1, also konnte es für die Team auch ein lukratives Geschäft werden. Davor, natürlich, man hat natürlich damit Reichweite gewonnen und sowas, die ganzen externen Faktoren, aber es war per se erstmal kein Gewinngeschäft. Und jetzt ist es das eben. Und natürlich haben die Teams, sagen sich jetzt, hey, wir sind jahrzehntelang oder vor allem durch die Corona-Jahre noch mal mehr durch die Scheiße gegangen. Und jetzt auf einmal stehen die Teams Schlange. Ich meine, jahrelang war es schwierig, gerade für Teams wie Williams, Sauber oder sowas, die immer finanziell Probleme hatten, wo es jedes Jahr ein Existenzkampf war, ob sie quasi, zum einen, ob sie alle Gehälter zahlen können, ob sie, ja, keine Ahnung, ob sie im nächsten Jahr wieder antreten können, ob sie die Regularien erfüllen können. Und jetzt stehen die Teams dann Schlange und wollen rein. Und ehrlicherweise auch so mit dem Herz, sage ich da so ein bisschen, kann ich das verstehen.
Ja.
Auf der anderen Seite sagt mein anderes Fanherz, ich habe Bock auf mehr Teams, von mir aus, also am liebsten 13 Teams. Ich will die Strecke voll, ich will verschiedene Teams, ich will mehr Fahrer in der Formel 1. Aber ja,
Ja,
ganz so
mir geht
einfach
es
ist
gerade
es
auch um die
nicht.
Fahrer, genau. Also, ich verstehe auch beide Seiten. Deswegen bin ich, finde ich, auch grundlegend, diese 600 Millionen, die man dann zahlen müsste, finde ich tatsächlich noch nicht mal so unfair. Klar, man überlegt jetzt im ersten Moment, okay, die müssen 600 Millionen an ihre Konkurrenten bezahlen, nur um da mitmachen zu dürfen. Aber eben genau aus dem Grund. Also ich glaube, alle F1-Teams, also alle 10 bzw. 9, weil AlphaTauri ist ja gefühlt kein eigenes, die sind halt für die Formel 1 wirklich durch richtig schwierige Zeiten gegangen. Und die Formel 1 wäre auch definitiv nicht die Formel 1, die sie jetzt ist, wenn irgendeines dieser Teams in der Corona-Zeit abgesprungen wäre. Ich glaube, das kann man so fest sagen. Und dementsprechend finde ich schon, dass die Teams da auch irgendwo, ja, einen Zuschuss verdient haben. Was jetzt natürlich eben auch im Raum steht, wie gesagt, die Formel 1 an sich ist ja an Cash interessiert. Ich habe ja eben mal versucht, ein bisschen aufzuzählen, wodurch kriegt die Formel 1 Cash. Streckenbetreiber würden nicht mehr bezahlen, der Zuschauer bezahlt nicht mehr. Und ja, im Endeffekt auch die TV-Quoten und Co. ist vielleicht auch nicht. Du hast vielleicht den amerikanischen Markt, den kannst du ein bisschen mehr noch catchen, ja, aber das ist auch eine Unbekannte. Womit kann aber Andretti dann bieten? Man hat die Zusammenarbeit mit Cadillac, also mit General Motors, was ein namhafter Hersteller auch in den USA ist. Da wird man jetzt eben, denke ich mal, versuchen, einiges auch ans Sponsoring zu machen, dass GM und Sponsoren eben Logenplätze kaufen müssen, Paddock Pass kaufen müssen und Co. Das ist ein gängiges Ding, also das ist bei allen Teams der Fall, jedes Team und alle Sponsoren, das ist dann entsprechend der Deal. Also, das ist nichts Ungewöhnliches, dass dann gesagt wird, der Sponsor bezahlt, holt dann 1000 Paddock-Pässe für das Rennwochenende. Das ist halt so. Also, mit Sponsoren wird Andretti da sicherlich noch was machen können. Ich glaube selber aber, dass dieser amerikanische Markt für Liberty Media, also die Formel 1, interessant genug sein wird, dass die Formel 1 einen Kompromiss mit den Teams finden wird. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Ich merke ja schon, dass ein Interesse von der Formel 1 ist, den amerikanischen Markt zu catchen. Allein daran, dass dieses Jahr, glaube ich, drei Strecken in den USA sind, plus eine in Mexiko, plus Kanada.
Ja.
Also sind wir fast
Nord-
schon
und
hier arabisch
Mittelamerika
drüber.
ist gut besetzt, auf jeden Fall, ja. Wenn wir Südamerika noch mit reinnehmen, haben wir noch Brasilien, also.
Las Vegas, neue Strecke. Texas jetzt auch erst seit.
Nee, schon was länger da.
Ach ja,
Aber Miami, ja,
ist
letztes Jahr.
Miami, genau, Miami.
Ja.
Also da wird auf jeden Fall der Markt ist auf jeden Fall interessant, sonst wird es keine drei Strecken in dem Land geben, gar keine Frage. Und natürlich ist das nochmal zusätzlicher Push, wenn du da Team reinkriegst, was ja, also brauchen wir gar nicht drüber, brauchen wir gar nicht großartig erklären. Ist einfach so.
Ja, also ich denke, das hat Zugkraft. Man muss sich ja mit den Teams einigen, gerade eben für 2026, glaube ich. Und das wird interessant. Aber wie gesagt, es kann da noch genug hin und her gehen. So sicher ist es nicht, dass Andretti eben auch wirklich dann reinkommt. Ich bin mir aber noch zwiegespalten. Ich hoffe es, wie gesagt, also ich wünsche es mir, aber ob sie jetzt wirklich reinkommen, ist dann die andere Frage. Das werden wir dann wahrscheinlich im nächsten Jahr sehen. Würde ich mal so schätzen. Weiß ich. Also, wäre halt cool. Ne? Über Audi werden wir dann nächste Woche, denke ich, reden. Und da gibt es ja auch noch eine Entwicklung, die vielleicht jetzt gerade nicht so positiv ist, aber wenn 2026 sowohl Audi als auch Andretti in die Formel 1 kommen, das wäre schon geil. Das hätte was. Muss man mal schauen. Ja, ich würde sagen, dann Andretti haben wir auch abgehakt. Dann kommen wir jetzt zum letzten Tagesordnungspunkt und den habe ich, Davon weißt du halt, also du weißt, dass es den gibt und du weißt auch, dass ich da Bock drauf habe. Und ja, das war's, glaube ich, auch, was du
Nicht, ob
weißt,
ich
ne?
Bock drauf habe. Genau, ich weiß nicht, ob ich drauf Bock habe.
Ja.
Aber
Mal ein ganz entspanntes
ja, du
Quiz.
hast mir auf jeden Fall mystisch, mystisch, mystisch angeteasert, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was mich erwartet.
Das ist auch gut so. Ja, ich habe also mir ein bisschen Gedanken gemacht. Ich hatte noch mal überlegt, finde ich noch mal so 5 Fragen. Ja, war schwierig. Ich hatte eine Frage, die war: Was ist deine Go-To-Beleidigung im Auto? Meine ist: Boah, Alter. Und du Hund. Du Hund ist auch eine sehr
Und?
beliebte Beleidigung bei mir im Auto. Ja, mehr kam da leider nicht bei rum. Ich habe mich dann, ja, ich habe mal überlegt. Also die Idee hatte ich, die Recherche hat Kollege ChatGPT gemacht. Kann ich nur empfehlen, wenn du dir mal irgendwas für den Podcast überlegen willst und keinen Bock hast zu recherchieren. ChatGPT Beste. Den hätte ich auch das gerade einfach mit der Formel 1 fragen lassen können. Aber gut. Ich habe ChatGPT die Aufgabe gegeben. Das ist ein ChatGPT erstelltes Quiz. Ich werde mir daraus einfach was aussuchen dann. Und zwar geht es darum, dass du als Kandidat, der jetzt hier ist, du bekommst ein Zitat vorgelesen und du musst erraten, ob dieses Zitat erstens vom ehemaligen Präsidenten der USA, Donald Trump, stammt oder von der britischen Fernsehserie Jersey Shore. Hast du Jersey Shore schon mal gesehen?
Ich hab da einzelne Folgen auf jeden Fall schon von geschaut.
Okay, das reicht vollkommen
Tja.
aus, um diese Fragen einsortieren zu können, würde ich behaupten. Weißt du, wie traurig es ist, wie viele Gemeinsamkeiten es bei diesen beiden Sachen gibt? Ich bin ehrlich mit dir. Ich habe es getestet und hat nicht jeder immer richtig geantwortet.
Oh Mann.
Wollen wir mit einem leichten anfangen? Das ist ja ein Spaßquiz. Du kriegst jetzt einfach ein paar Zitate just for the entertainment. Für die Klicks.
Für die Klicks, ja.
Ja.
Für die Klicks tue ich noch alles.
Ja, perfekt. Also, erstes Zitat. I'm not a grenade.
I'm not a grenade. Also, in welchem Kontext könnte Trump das gesagt haben?
Ja, oder kommt es von
Also
Jersey Shore?
entweder, oder kommt es von Jersey Shore, ja, genau. Aber eins von beidem ist es auf jeden Fall, ne? Wenn ich das
Ja,
richtig verstanden habe.
ja.
I'm not a grenade, also ich meine, es wäre natürlich makaber, aber daher natürlich Sir Donny absolut zuzutrauen in irgendwelchem Kontext wie keine Ahnung, irgendwelche Kriege oder ähnliches, zu irgendeinem Konflikt, das sich dazu äußert. I'm not a grenade. Oder es ist ein ganz schlechtes, aber ich meine, das sind ja gebürtige Amerikaner oder Briten. Wobei bei Jersey Shore gibt es, da gibt es vielleicht auch, na gut, das sind nicht unbedingt alles gebürtige Engländer
Sind halt auch alle
oder
scheiße
Amerikaner.
dumm. Also das ist ja die Gemeinsamkeit, die diese Zitate alle miteinander haben.
I'm not a grenade, wenn man es jetzt einfach sagt, okay, ich bin so ein Deutscher, der, keine Ahnung, granatenmäßig so, also auf gutes Aussehen bezogen oder cooler Typ. Und das wäre natürlich eine schlechte Übersetzung. Ich gehe mit Jersey Shore.
Richtig. I'm not a grenade ist von Jersey
Ja.
Shore und in dem Kontext heißt das, a grenade ist eine Hackfresse. Also quasi, ne? Ein hässlicher Typ. Aber es hätte auch von Trump sein können, bin ich ehrlich. Okay. Nächstes Zitat aus der Kategorie einfach. I'm like a really smart person. Wer hat's gesagt?
I'm like a really smart person. Das ist Trump aus so einem ironischen Unterton. Weil er wurde vielleicht für irgendwas, irgendein Fakt wurde ihm wurde, also irgendeine Fake News von ihm wurde ihm vielleicht widerlegt. Und dann sagt er, wie hat er es genau gesagt? Wie ist genau das Zitat?
I'm like
I'm.
a really smart person.
Ja, und er entwertet die, dass er aufgeflogen ist, entwertet er einfach mit seiner eigenen Logik und sagt, ja.
Ich weß nicht, in
Bin
welchem
auch ein bisschen
Kontext das ist,
schlau.
das sagt ChatGPT mir nicht, aber du hast recht, es war von Donald Trump. Letzte aus der einfachen, danach wird es ein bisschen schwieriger. I'm a great looking guy.
Ich glaube, das kenne ich sogar. I'm a great looking guy. Also ich kann es mir so richtig vorstellen, wie Trump sagt ja immer so, komisch geil.
Das Problem ist, du kannst auch die ganzen, ich habe es probiert, du kannst auch die ganzen Jersey Shore Zitate mit Trump-Akzent dir vorlesen und du denkst, das ist von Trump. I'm not a grenade. 1 zu 1
Not a
Trump.
grenade. Ich gehe trotzdem mit Trump.
Ja, ist
I'm a
auch
good looking
richtig.
guy.
Das war auch richtig. Ja, das war die einfache. Das war die einfache Kategorie, das war da richtig. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir mal. Ich muss mir jetzt hier was raussuchen. Ja, das ist doch super, das nehme ich aber. Na, wir machen auch hier wieder drei draus. Nehmen wir als erstes, I always want to do quality work.
Rock wie Stein.
Quality work.
Ach, Work.
Ja.
Wow, also. Könnte ich mir vorstellen, also Trump natürlich absolut zuzutrauen. Könnte ich mir aber auch vorstellen, in so einem Dating-Kontext heraus. Oder wenn einer sagt, hey, wenn ich was angehe, und auch wenn es jetzt beim Dating ist, dann mache ich das richtig, so Quality Work. Deswegen ist das für mich, weil es auch ein bisschen na klar sagt Trumps es, ich meine, kann er ja auch sagen, macht er auch Sinn irgendwo, aber du willst natürlich locken, deswegen sage ich, das ist Jersey Shore.
Na, habe ich dich richtig gelockt, das war nämlich Donald Trump.
Ah,
Ich weiß auch
meine
nicht,
Fake News.
in welchem Fake News. Fake News ist nicht mal hierbei. Aber es wäre auch zu einfach gewesen. Also bei einfach übrigens waren dann auch solche Sachen wie Make America Great Again oder You're Fired oder It's T-Shirt Time. Oh, just saying. Also das ist dann schon irgendwie einfach. Da musst du dir schon die raussuchen, die nicht so schwer sind. Nicht so leicht sind. Okay. Nächste. Ja, also ist eigentlich auch relativ gut. I can't live without my hair gel.
Das muss doch Jersey Shore sein. Also, klar, Donald Trump. Ja, du weißt, die hat der Gel drin, ist es der Wind? Steht er einfach so auf morgens? Es ist keine schöne Frisur, aber es ist zumindest eine markante Frisur. Man kennt ja dieses Schattenbild von ihm mit dem Scheitel und dem nach oben gehenden Haar halt. Aber natürlich nutzt bei Jersey Shore wahrscheinlich die Hälfte der Leute Haargel und nicht zu wenig. Deswegen klarer Guess in Richtung Jersey Shore.
Okay. Richtig. Not bad. Bisher hast du eins falsch, aber die schweren kommen erst noch. Letzte aus der Kategorie Mittel. Oder zweite Kategorie, eigentlich sind es vier. Wo habe ich da? Genau. I have a great relationship with the Blacks.
Naja, also kann ja nicht Trump sein. Aber hatte wahrscheinlich aus so einem ironischen Unterton irgendwie mal gesagt, es ist natürlich auch nicht politisch korrekt, sie Blacks zu nennen. Wahrscheinlich. Zumindest
Tatsächlich muss ich
Nicht.
sagen, zwei Kategorien weiter drunter ist dasselbe Zitat mit Afro-American. Also, es ist keine Ahnung, ob er es zweimal gesagt hat, aber du hast recht, das ist ein Trump-Zitat, ja. Aber in die Richtung geht's, also, ne? Ja. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal eins weiter und nehmen das nächste Zitat. The worst thing a man can do is go bald. Bald.
Was heißt Bolt?
Bald, nicht bold. Warte, muss ich gucken. Wenn es dir nicht übersetzen darf, dann weißt du Bescheid. Okay, Karl.
Okay, also erstmal, wie ist das ganze Zitat?
The worst thing a man
Ein
can do is go bald. Also das Schlimmste, was
Karl
ein
zu
Mann,
werden.
was ein Mensch oder was ein Mann machen kann, ist eine Glatze oder kahl zu sein. Grüße an
Ja, grüße ich
Lukas.
natürlich. Grüße an unseren gemeinsamen Freund des Hauses. Ist natürlich was sehr Oberflächliches, also so ein ja, geht schon in Richtung Body Shaming.
Das ist ein Zitat.
Würde ich auf Jersey Shore gehen.
Ja, richtig. Okay.
Ah,
Vielleicht kennst du dich
da
zu sehr
wieder.
mit solchen Sachen aus.
Naja, also ich habe ja nicht viel Jersey Shore geschaut, aber so ein Zitat kann ich mir da auf jeden Fall gut vorstellen. Gerade auf Äußerlichkeiten bezogen und auf, oh, würde ich niemals machen und Folge später muss er es machen.
Ja gut, ich sag mal
Kann ich mir
so,
gut
weil
vorstellen.
Donald Trump ist die Aussage jetzt auch nicht so unwahrscheinlich.
Nee, also ich meine, man erkennt schon Muster. Also es ist immer jedes Zitat beidem zuzutrauen.
Das ist halt wirklich das Traurige, ne? Okay.
Und ich würde das Ganze auch gerne mal falsifizieren, dass gewisse Sachen nicht doch irgendwie bei beidem vorkamen.
Ich habe wirklich ChatGPT geschrieben, soll alles rausschmeißen, was in beiden vorkommt. Das hatte ich wirklich.
Ja gut, mit ChatGPT lege ich mich nicht an.
Ja, das ist, aber wie gesagt, es ist easy zu benutzen. Aber du hast ja eben über Äußerlichkeiten gesprochen. Nehmen wir wieder eins über Äußerlichkeiten. I like my hair as it is.
Klingt für mich schon wieder grammatikalisch nicht so ganz lupenrein. I like my hair as it is, aber es ist auch nicht falsch. Aber sagt man das wirklich so? Kann man sich da nicht eloquenter ausdrücken? Also,
Ich sag mal so,
Trump
diese
hat
beiden sind
natürlich.
schon aus einem bestimmten Grund, hast du diese beiden Antwortmöglichkeiten. Sie sind beide
Also,
nicht auch bekannt.
man muss sagen, dass Trump sowas über seine Frisur sagen würde, ist natürlich absolut zuzutrauen. Könnten wir aber auch wieder so einen Jersey Shore Kontext mit ja, heute ist ein Bad Hair Day, aber trotzdem guck mal, wie geil ich aussehe. Mäßig. Viele. Also ich meine, wenn Trump sich als good looking guy bezeichnet, und mit Sicherheit auch immer wieder auf seine Haare angesprochen wird,
Es sind verdammt
ich
viele
gehe trotzdem auf
Haarzitate hier
Jersey
drin.
Shore.
Du gehst auf Jersey Shore? Das ist falsch, das war Donald Trump.
Na.
Jetzt muss ich gerade überlegen. Nehme ich das, was ich glaube, was recht einfach ist, oder das, was ich glaube, was ein bisschen schwieriger ist? Na, ich nehme das, weil es einfach das bessere Zitat ist. I love the poorly educated.
Ah, das ist. Es ist halt einfach. Es könnte halt eine dumme Aussage von Jersey Shore sein oder so eine Respektlose von Donald Trump.
Ja, oder auch eine Dumme von Donald Trump.
Oder auch eine Dumme von Donald Trump. Also es gibt mehr Szenarien, wo es Donald Trump gesagt hat, also auf einer dummen Art oder auf einer klugen, aber respektlosen Arschlochart. Oh Mann, das ist wirklich. Ich meine, klar redet Trump über solche Themen. Wird sowas auch bei Jersey Shore. Also, da kann halt jedes Zitat kommen. Ey, das ist so dumm, was da
Ja,
gelabert
das
wird.
ist halt.
Ja, ich gehe auf Jersey Shore. Wieder.
Wieder Jersey Shore lockst du ein. Was ist leider falsch? Das war Donald Trump.
Ach, Scheiße.
Die andere Frage, die ich übrigens überlegt hatte, dir zu stellen, das wäre die, die ich dachte, die schwieriger ist. Das wäre gewesen, I don't think I have to answer that question. Das ist so
Gut, im
eine
ersten
dumme
Moment denkt.
Aussage, Junge. Das ist einfach so falsch. Das ist so gut.
Ja, klar, ich meine, im ersten Moment denkst du natürlich an Trump, weil
Es ist
klar, er bekommt
Trump.
Fragen gestellt.
Es ist aber
Es ist auch
Trump.
Trump, ne?
Aber was ich halt auch geil finde, ist halt wirklich, mit der Trump-Stimme, jedes Zitat könnte von Trump sein. Hier ist einfach, I've got the hottest chick in the game, wear my chain. Sprich das als Trump aus, Junge, und das ist 1:1, du glaubst das. Also, das ist einfach so. If you're not a Gator, you can get fuck out of my face. Ich kann euch mal Trump nachmachen, sonst würde ich es hier so vorlesen. Ah, ey, wir haben sogar noch zwei Kategorien, Junge, ich sehe es gerade. Eieiei. Hä, Moment, warum? Was haben wir hier? Wir haben Mittel. Wir haben leicht bis Mittel. Ui, jo. Okay. Wir haben noch Mittel bis schwer und schwer. Okay, wir haben noch ein bisschen Spaß. Gut, dass du Zeit mitgebracht hast. So, genau. Jetzt vorletzter Schwierigkeitsgrad. Ein erstes Zitat. I want to be rich and I want lots of money. Denke übrigens auch dran, dass die Zitate nicht unbedingt aus der Trump-Präsidentenzeit kommen müssen. Ne? Generelle Trump-Zitate.
Das mich natürlich locken. Und wenn man so ein bisschen was über Trumps Karriere, Weg weiß, weiß man natürlich, er war mal einer der Reichsten, hat dann aber auch alles verloren,
Ich habe es nur gesagt, weil die
um
Aussage
dann.
für Trump null Sinn macht als Präsident. So deswegen, ne? Ja. Nur deswegen habe ich es gesagt, dass es auch vorher sein könnte.
Ja. Also er sagt, I wanna be rich and I wanna be.
I want to be rich and I want lots of money.
I want lots of money. Also lots of money. Kann ich überhaupt sagen, heißt es überhaupt so? Heißt es nicht einfach a lot of money?
Keine Ahnung.
Lots of dollar bills vielleicht. Ja, ist grammatikalisch nicht korrekt. Ich würde hier auf Jersey Shore gehen.
Richtig, das ist Jersey Shore. Ich hätte das nicht nehmen sollen. Ich habe viel bessere hier drin. Na egal. War aber richtig, ja. So. Nächstes Zitat. I like to keep my hair exactly the way it is.
Könnte ich mir in so einem Werbevideo von Trump vorstellen, in so einem Wahlwerbespot, in so einem, keine Ahnung, in so einem Commercial oder sowas. Ich gehe auf Trump.
Ja, richtig. Jetzt bist du
Oh,
wieder
stimmt, muss immer
drin,
den
ne?
Aufgefühl. Jetzt habe ich den
Well,
Zings.
Junge, ich krieg's nicht, selber nicht mal hin. My EQ is one of the highest.
Ah, es klingt so verdammt nach Jersey Shore. One of the highest. Ah, es könnte auch so ein angeschossener, so ein One of the highest. Aber bei Trump würde ich mir eher vorstellen, dass er sagt, my IQ is very high.
Das war, das hat sich auch gerade sehr nach Trump angehört.
Aber ich könnte auch, ich würde ihm auch das auf eine Art zutrauen, aber ich gehe trotzdem mit Jersey Shore.
Schade, dass das Gefühl so schnell vorbei ist. Das war nämlich Trump.
Scheiße, ich war eigentlich, das Gefühl war doch bei Trump. Ach Mann,
Was ich dir jetzt
muss ich
übrigens.
mir vorstellen.
Ja.
Na.
Sorry, mach du
Man
erst.
muss sich einfach so in Trump-Stimme vorstellen und dann irgendwie, wenn es so ein bisschen gut klingt, dann ist es eigentlich immer Trump gewesen.
Es ist aber halt auch, wie gesagt, das kannst du bei vielen hier sagen. Ich kann versuchen, dir
Ja,
das mal
das
zu
stimmt.
schicken als Link oder so. Das ist eigentlich bescheuert. Also, warte, was ich dir übrigens gerade, was ich eigentlich unbedingt mit reinnehmen wollte, was ich durch das, was ich hier mit dem Want to be rich verkackt habe, ist I'm a very stable genius.
Ja, das hätte ich aber. Das ist über Jersey Show, oder?
Nein, das ist Trump. Das Schade ist, dass bei schwer ein paar sind, wo ein Wort dabei ist, woran du es halt direkt siehst. Ich werde es dir nicht geben, aber du würdest es halt sofort checken. Aber du könntest es halt auch sowas von Jersey Shore zuschreiben. Ist, I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose voters. Wenn das nicht Voters wäre, Junge, dann wäre das ein richtig gutes Zitat. Und das hat Trump gesagt. So. Okay. Machen wir, das nehme ich auf jeden Fall mit rein. Dann haben wir das und das. Perfekt. Ja, passt. Okay, also wir fangen an. I don't care if they're 80 years old or 5 years old. They're all troublemakers. Du bist gerade sehr leise. Ich verstehe kein Wort.
Ich sag
Ah,
nichts, ich sag
ach so,
nichts.
ich dachte, du sagst gerade was, was bei dir ausgeschlagen hat. Sorry.
Nee. Ah, Bauchgefühl sagt Trump. Kannst aber gerade nicht so richtig begründen.
Ja, das Gefühl hat dich leider verlassen. Das war Jersey Shore. Okay. Next one
Können
is.
wir vorstellen, wie er so ein kleines Kind
Ja.
tätschelt oder sowas.
Deswegen
Seiner
sage ich ja, aber
Ekelhand.
alles, was alle Zitate von Jersey Shore machen, irgendwie auch als Trump sind. So, du findest immer irgendeine Situation, wo Trump das gesagt haben könnte. Fast mehr als bei denen von Trump selber. Also. Das Junge. Wenn der irgendwie, keine Ahnung, wenn bei dem irgendwas gedreht wurde, mal vor ein paar Jahren, so hier Pimp My Ride oder so, kommt da mit einem Kind an, ja, ist mir egal, ey, ob die 80 oder 5 sind, ist alles Troublemaker. Das ist natürlich auch etwas, was er vielleicht dann über seine Nicht-Voter sagen könnte, ne? Also. Okay,
Ja.
nächstes Zitat ist: My hair is 100% real, ask anyone.
Also, ich habe einen Kumpel, der vielleicht so was Ähnliches sagen würde, so in die Richtung, kannst jeden fragen, mäßig. Aber er sagt es halt auf so eine Assi-Art. Und da ist ja gut, ich meine, Trump hat auch diesen Rechtfertigungszwang teilweise in manchen Sachen. Aber da bin ich ziemlich klar bei Jersey Shore, oder? Das müsste Jersey Shore sein.
Das ist Donald Trump.
Och Mann,
Hattest du
ey!
bei dem ersten eigentlich jetzt Jersey Shore gesagt oder Trump bei dem Troublemaker?
Troublemaker, habe ich Trump
Ja,
gesagt.
okay, weil dann habe ich es richtig hier von dem Score aufgeschrieben, okay. War mir kurz
Aber
unsicher.
es war falsch,
Ja,
oder?
es war von Jersey Shore. Ja. Was das Witzige bei diesem Herzitat ist, ich schwöre, eins drüber gibt es das Zitat, Moment. B-b-b-b-b. I have a little tiny secret. I wear a hairpiece. Das ist auch von Trump.
Okay.
Das hätte ich dir auch einfach eine Kategorie vorher noch geben können, aber das wäre so räudig gewesen. Dir dann wäre es sehr schwer, die zu geben. So, letztes Zitat und es ist original. Es ist mein Lieblingszitat. I'm very highly educated. I know words. I have the best words.
Aber jetzt habe ich ja, na wobei, ne, es kam beides vor. I'm highly educated. Ja, das war Trump.
Ja.
Ich glaube, ich erinnere mich auch an so eine Art Zitat und also
Richtig.
educated, das nutzt er schon gerne.
Das ist auch ein bisschen das, glaube ich, fiese. Das Educated benutzt er schon gerne. Das ist eigentlich, glaube ich, dann leicht zu erraten, weil ich glaube, das fällt bei Jersey schon sehr, sehr selten, das Wort. Aber diese Aussage, wenn du dir jemandem hinlegst und sagst so, ja, wer hat's gesagt? Entweder Trump oder irgendein Vollidiot. Ja, safe der Vollidiot. Das ist einfach so geil. I know words, I have the best words. Das ist gut. Also, ich muss sagen, man hätte das selber auch mit South Park und Family Guy machen können. Man hätte, glaube ich, auch Keeping Up with the Kardashians machen können, aber da kennen wir uns beide überhaupt nicht aus. Aber ich fand es einfach witzig. Und wie ich darauf kam, war, glaube ich, dass, ich glaube, Steve hat mir irgendein Video weitergeleitet, wo jemand bei Trump, als der quasi den hier angekündigt hat, dass sie da irgendeinen Dingsbumsführer da entweder gefangen genommen haben oder sonst was, hat irgendeiner mit so Lippen halt so Sätze drüber gelegt und dann hat er dann so Sachen gesagt wie so, der war da lot of Peng Peng and Blasters und ich hat zu meinem Cousin gesagt, so ja, safe, ich weiß nicht, ob der das vielleicht nicht doch gesagt hat. Und dann kam ich auf die Idee, so einen Twist zu machen und hab mich da ein bisschen mit ChatGPT hingesetzt, muss sagen. Ja, ist eigentlich relativ. Du sagst dann so deine Wünsche und dann soll er dir Antwortmöglichkeiten geben und suchst dir was von aus. Also man kann das gut benutzen. Und ich würde sagen, du hast einiges richtig gehabt, muss ich sagen. Also gerade am Anfang hast du ziemlich, ziemlich rasiert. Am Ende hin wurde es was schwieriger. Aber der.
Kommst denn eine Quote von über 50%, habe ich glaube ich richtig.
Ja, wir können mal kurz gleich durchrechnen. Ich muss auch überlegen, ob ich Bock habe, die ganzen Fragen dann noch in Discord abzutippen. Mal schauen, ob ich darauf Bock habe. Du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 richtig von 15. Ja. Also nur 6 falsche.
Fast zwei Drittel.
Ja. Ja, bei dir waren halt, war mittelschwer und sehr schwer war nicht so gut. Da hast du jeweils 2 falsche gehabt. Aber die restlichen hast du
Ja, aber
rasiert.
da hätte ich, ja, aber ich meine, klar, es ist ja immer eine 50-50 Chance, aber ich glaube, da hätte ich noch zwei mehr, hätte ich, glaube ich, noch haben können. So, vom Gefühl her war bei denen, wo ich es wusste, waren ein paar dabei, wo ich mir relativ sicher war. Und dann habe ich bei den 50-50-Dingern gefühlt eher falsch gelegen, wenn ich zu lange drüber nachgedacht habe. Aber Quatsch. Also, ich bin zufrieden. Gut, bin nicht zufrieden über solche Zitate, weil da wirklich da bluten meine Ohren.
Deswegen habe ich dir auch geschrieben, du wirst mich wahrscheinlich danach hassen, weil hätte ich dir vorher geschrieben, du kriegst von mir Zitat und musst erraten, ob es von Jersey Shore oder von Donald Trump ist, hättest du dir gedacht, was soll das?
Aber es ist zumindest mal witzig, aber es ist wirklich also
Es war mehr zum
schon hartes
Entertainment
Setup.
als jetzt als richtiges Quiz gedacht. Aber es war auch ein kleiner Test, ob so ein Quiz mit ChatGPT Sinn macht. Zum Großteil ja, bei manchen Sachen, wie gesagt, ich musste einige Male nochmal sagen, schmeiß Doppelte raus und dann hat er jetzt trotzdem irgendwie noch ein paar Doppelte drin. Also zum Beispiel in der sehr schweren Kategorie war dann nochmal das mit den Afro-Americans oder so, wo es dann vorher Blacks war oder so. Denke ich mir, da ist das mit Blacks eher schwierig, als ob irgendeiner bei Jersey Shore Afro-American sagen würde. So. Aber ja, bin mal gespannt. Vielleicht überlege ich mir nochmal irgendein Fun-Quiz oder so oder irgendwann mal ein richtiges. Mal schauen. Ich glaube, ChatGPT werde ich ein paar Mal benutzen. Und
Das ist
es wird vielleicht nicht das letzte Mal sein, dass ChatGPT hier gefeatured wurde. So, haben wir noch was zum Rausschmeißen? Oder haben wir. Wir haben noch keine Folgen, keinen Folgennamen, ne? Fällt mir gerade so auf. Was
Oh
waren die als
Mann,
Folgennamen?
es ist gerade ein unfassbares Tor gefallen.
Das ist cool, aber was machen wir jetzt als Folgennamen? Unfassbares Tor gefallen.
Lautern gegen Hamburg. Ich lasse es ein bisschen nebenher laufen. Da steht es gerade 3-3, also richtiges Highscoring-Game. Und gerade eben ist ein Tor gefallen, das ist 3-3. Was war denn das? Das war eine Flanke aus dem Halbfeld. Und der Tormann hat sich verschätzt.
Ja, Kane hat heute ein Tor vom Mittelkreis gemacht. Und Buschi war schon
Das habe ich
genervt,
auch
weil der
gesehen.
Typ bei Bayern so oft Tor gerufen hat. Was soll ich sagen?
Was ist
Okay.
das?
Haben wir jetzt einen Folgennamen? Oder okay, muss ich mir irgendwas aus den Fingern saugen?
Ja, ChatGPT.
Habibi
ChatGPT.
ChatGPT. Oder einfach Trump versus Jersey Shore, das ist vielleicht Clickbait.
Das klappt auch gut, ja.
Nehmen wir Trump versus Jersey Shore. Ansonsten würde ich sagen, ich verabschiede mich an der Stelle. Die letzten Worte hat der Kollege. Bleibt alle sauber und wachsam. Und bis zum nächsten Mal. Und gebt mir auf jeden Fall oder gebt uns auf jeden Fall Feedback zu den Fragen. Und wenn ihr ein paar mehr davon haben wollt, haut das in den Discord. Und ja, vielleicht könnt ihr ja auch live reinschreiben, wie ihr raten würdet, nicht schummeln. Und dann würde ich die Fragen vielleicht später mal ein paar in den Discord mit reinnehmen. Ein paar gute Beispiele. Und ja, letzten Worte, Mr. Hub, der immer noch das Tor abfeiert.
Ich war ja gar kein Tor in dem Spiel eigentlich, aber das war, aber ich freue mich ja, wenn eins der beiden Teams richtig Kacke baut. Das war richtig Kacke, auf jeden Fall von den Feldern. Leider zugunsten der Hamburger. Aber darum soll es nicht gehen. Ja, also ich wollte mich auch nochmal bedanken. Also es ist ja wirklich mittlerweile ein reger Austausch im Discord. Also ja, auf jeden Fall danke, dass ihr da so gut mitmacht und macht weiter so. Und damit, ja. Lasse ich euch ebenfalls aus diesem Podcast und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bitte.
Thank you.